Mein heutiger Gesprächspartner ist Magister Ferdinand Kaineda. Er ist in unserer Diözese eine bekannte Persönlichkeit und hat schon viele wichtige kirchliche Positionen dort gearbeitet. Im September 2021 ist er zum Präsidenten der Katholischen Aktion Österreichs gewählt worden.
Was Mann bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Ich begrüße alle Hörer und Hörerinnen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Was Mann bewegt. Mein Name ist Wolfgang Bögel, ich bin theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung der Diözese Linz. Auch bei uns in der KMB Linz bringt sich Ferdinand Kaineda sehr engagiert ein und er ist Mitglied im Diözesanausschuss der katholischen Männerbewegung. In unseren Kreisen sprechen dich alle mit Ferdl an und ja, ich möchte das in dem Interview auch so halten. Danke, Ferdl, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, gerne.
Auf deiner Homepage beschreibst du dich selber folgendermaßen. Schon seit vielen Jahren bin ich als Kommunikationslotse, Medienexperte, Coach, Autor und Theologe in verschiedensten Bereichen tätig. Durch mein Pilgern und Weitgehen kommen besondere Lebenserfahrungen dazu. Gerade letztere sollen in der Folge auch der Schwerpunkt unseres Gesprächs sein. Deine langjährigen Erfahrungen als Weitwanderer, Pilger und Pilgerbegleiter. Wann hast du das Gehen und Pilgern für dich entdeckt und welchen Stellenwert hat das Weitwandern und das Pilgern in deinem Leben mittlerweile eingenommen?
Ha, das hat schon als Kind begonnen. Ich musste fast eine Stunde in die Volksschule gehen und es war dann so, dass ich immer auf den Bergen unterwegs war. Aber so das erste große Erlebnis, was das Weitgehen kann und mit einem selber sozusagen in einer mentalen Verfassung, auch körperlich, habe ich 2004 erlebt, als ich 28 Tage lang alleine von Bregenz am Bodensee bis Rust am Neusiedlersee gegangen bin. Ich war da in einer persönlichen Engstelle oder wurde auch dorthin sozusagen getrieben. Hat mir das sehr, sehr geholfen, dass ich aus dem Gehen wieder erstens mal ein Vertrauen gewonnen habe, viel Gelassenheit geschöpft habe und gesehen habe, dass das Leben aus verschiedenen Perspektiven auch zu betrachten ist. Und mit der Erfahrung habe ich dann natürlich weitergearbeitet, weitergelebt und 2009 auch in einer Engstelle, die beruflich ausgelöst wurde, bin ich dann sozusagen in Erinnerung gekommen, das hat sich schon einmal gut angefühlt und da bin ich dann zu Fuß nach Assisi gegangen. Und ich glaube, das haben die meisten Leute irgendwie auch mitbekommen und das war eigentlich eine wunderbare Erfahrung, weil es eine Heilung einer tiefgehenden Kränkung ermöglicht hat. Und dort liegt eigentlich das alles begründet, dass ich dann 2012 auch nach Thüringen 26 Tage gegangen bin am Grünen Band oder 2015 drei Wochen als Klimapilger unterwegs war und auch dann 2019, als ich meine Arbeit bei den Ordensgemeinschaften Österreich wieder beendet habe, haben wir, meine Frau und ich, sozusagen gemeint, das ist vielleicht ganz gut, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, sind wir über drei Wochen den Benediktweg in Italien gegangen, um wieder zusammen zu schwingen, weil das ja doch irgendwie auch ein Stück weit auseinanderführt. Der eine ist in Wien und arbeitet dort und die ganzen Mentalitäten, die damit zusammenhängen und der andere in Oberösterreich. Und besonders, muss ich sagen, ist das dann alles auch noch einmal gekommen mit Weltanschauen, diesem ökologisch nachhaltigen Reisen, wo ich schon mit vielen Gruppen auf verschiedensten Pilgerwegen unterwegs war.
Mir ist jetzt aufgefallen beim Zuhören, du sprichst von Engstellen in deinem Leben, in deiner Biografie. Und offensichtlich hat für dich das Wandern, das Weitwandern auch die Funktion einer Bewältigung einer schwierigen Lebenssituation, vielleicht einer Krise, einer Neuorientierung, eines Neuausrichtens. Was sind für dich so grundlegende Erfahrungen und Erkenntnisse, die du aus dem Weitgehen, aus dem Pilgern für dein Leben gewonnen hast?
Ich muss feststellen, immer wieder wurde ich gefragt, warum gehst du oder was führt dich dazu, dass du gehst? Und in der Beobachtung der anderen Menschen muss ich gestehen, es sind bei allen Menschen fast immer der Anlass sind solche Engstellen. Da ist Beziehung in Brüche gegangen, da war vielleicht ein gesundheitliches Dilemma da. Da ist vielleicht ein Lebensübergang und letztens ist eine Mutter von einem Maturanten auf der Straße, hat mich angesprochen, ah, der Simon, der möchte jetzt am Jakobsweg gehen nach der Matura. Also es ist, das Gehen kann etwas beitragen zur Orientierung, zur Sortierung auch der verschiedenen Lebenserfahrungen. Da ist das Weitgehen, ob es alleine ist oder auch zum Teil mit anderen in kleiner Gruppe oder auch in größerer Gruppe, kann da etwas für mich Heilsames bewirken. Ich bin viel unterwegs gewesen oder auch heute noch mit einem Vortrag, der heißt Weitgehen ist heilsam. Und das ist wirklich so gemeint. Was das für mich selber bedeutet hat, ich erlebe mich, also ich sage immer auch den Leuten, wenn du 3 Wochen Zeit hast zu gehen, dann wird so etwas sein, wie wenn es bei einer Kur ist oder so irgendwie. Da tut sich etwas. Körperlich 3 Wochen lang täglich etwa 7 Stunden zu gehen, macht mit dem Körper etwas. Das macht auch mental etwas und das ist auch eine große spirituelle Bereicherung, was sozusagen kommt. Und ich selber habe mal gelernt, aus dem Gehen eine Sache zu ziehen. Ich war in Wien ja bei den Ordensgemeinschaften, haben auch mit verschiedensten Dingen und Leuten zusammengearbeitet und einer hat mir am Abend gefragt, so ein Markenentwickler, Ferdinand, sag, dort bin ich mit Ferdinand angeredet worden in Wien, aber Ferdinand, sag, was ist es mit deinem Gehen in einem Satz? Und ich habe dann zu ihm gesagt am Abend, es ist folgendes, Doppelpunkt, das Leben kommt dir entgegen. Das ist jetzt vielleicht ein ganz banaler Satz, aber der ist in unserer Zeit, wo die Menschen alle so werken und tun und Marken entwickeln, Identitäten schaffen und jeder baut sich seine eigene Straße, seine eigene Welt und so weiter, ist eine Aussage, das Leben kommt dir entgegen, wirklich ganz konträr, praktisch contrario zu dem, was wir so im Duktus leben. Und dieser hat mich in der Früh angerufen und gesagt, Ferdinand, ich habe heute schlecht geschlafen. Und da habe ich gesagt, gut so. Und es ist wirklich dieses tiefe Vertrauen, diese tiefe Gelassenheit, dass einem das Leben entgegenkommt in allen seinen Facetten. Das ziehe ich am meisten sozusagen aus dem Weitgehen und aus dem Gehen heraus.
Mhm. Gibt es da, das Leben kommt dir entgegen, so ganz besonders prägende Erinnerungen oder Momente aus deinen langjährigen Erfahrungen, die da jetzt spontan einfallen, was sagt, das war wirklich ein ganz besonderer Moment?
Da gibt es jetzt viele, da könnte ich jetzt stundenlang erzählen, aber es sind so Momente gewesen, die man, wenn man selber geht, und es ist ja nicht so, dass man alles weiß, sondern es kommt einem wirklich entgegen. Und zum Beispiel, wie ich durch die Po-Ebene gegangen bin, nach Assisi, ich habe dort den Weg nicht gekannt, dort gibt es keine Wanderwege und gar nichts. Und dann bin ich da gestanden, so wie wenn man bei uns bei 2, 3 Güterwegen steht, der Kreuzung, und schaue auf meine Google Map ausgedruckte Karte, und schaue so ein bisschen verdutzt, glaube ich, und kommt ein Radfahrer mit dem Rennradl und der bleibt neben mir stehen und ich frage ihn, ob das stimmt und er sagt, ja, das passt, so wie ich stimmt. Und habe ihm erläutert, dass ich zu Fuß von Österreich nach Assisi gehe. Dann legt er sein Fahrrad zur Seite, drückt mich, umarmt mich, nimmt sein Fahrrad wieder und fährt. Und das ist für mich so eine wunderbare Erfahrung, die im Grunde sich durch alle diese Begegnungen zieht, dass die Leute, denen ich begegne, eigentlich immer irgendwie positiv auf mich gewirkt haben. Ich habe noch nie irgendein Desaster erlebt. Also das Äußerste, was war, das ist, dass ich in Italien einmal bei einer Eisdiele auf dem blanken Beton schlafen musste, weil es geregnet hat und dann habe ich kein Quartier mehr gefunden. Aber sonst hat mir immer jeder geholfen, zu dem zu kommen, was ich gebraucht habe. Und ganz ehrlich, umarmt wurde ich nicht nur einmal. Aus Freude darüber, dass da ein Pilger unterwegs ist.
Also offensichtlich ganz viel positive, schöne und auch berührende, erfüllende Erfahrungen. Trotzdem meine Frage, gibt es auf diesem Weg, auf diesem Unterwegssein manchmal auch Durststrecken? Äußerlich, innerlich?
Ja, ich habe viel, also in vielen Erzählungen oder bei Vorträgen, habe ich immer das herausgestrichen, was ich selber gelernt habe, was mich gestärkt hat oder was ich erkannt habe. Und das waren eigentlich sehr positive Erfahrungen. Und dann ist einmal jemand zu mir gekommen und hat einmal gesagt, Ferdl, du musst da das erzählen, wenn es da dreckig gegangen ist. Und ich habe mir das dann zu Herzen genommen, ja. Also das ist schon so, dass man in bestimmten Situationen herausgefordert ist, schon alleine körperlich, wenn man beginnt, zum Beispiel über längere Zeit zu gehen, dann ist es für den Körper schon so, dass man Schmerzen empfindet. Der Körper muss sich einstellen, dass man 7 bis 9 Stunden am Tag geht und das, da tut dann das was weh oder so. Aber selbst dort ist meine Erfahrung, diese Schmerzen, die der Körper vielleicht hat, kann man die vergehen. So im wirklichen wörtlichen Sinn, die vergehen im Gehen. Bis jetzt ist das aus meiner Sicht immer gelungen. Natürlich so Situationen, wenn es regnet. Ich kann mich erinnern, über die Flatnitz da drüber, nach Assisi, da hat es 2,5 Tage nur geregnet. Und da muss man dann schauen, mental sehr, sehr stark das hervorholen, damit man sieht, was macht das mit einem. Und selbst diese Phase bin ich mittlerweile bereit und fähig, auch dort die andere Seite zu erkennen. Also wenn es regnet, wenn es ganz nass bist, am Abend hinkommst, alles, die Schuhe, alles nass. Und dann gehst du nächsten Tag mit derselben Kleidung wieder weiter, weil es gibt nur Geh- und Bleibegewand. Dann muss man mental fähig sein, dass man das anzieht, dass man losgeht und dann sagt, so, in 5 Minuten ist es an und für sich so wie gestern. Mhm. Und das sind so dramatische Erfahrungen, die mich aber bis jetzt, ich bin da extrem dankbar, die mir nie so aus der Bahn geworfen haben, dass ich gesagt hätte, ich gebe auf oder ich habe mir auch nie so einen Druck gegeben, es muss gelingen oder sowas. Es ist einfach so ein Dahingehen, ein Dahinschwingen, manchmal stoßt man halt irgendwo an, das tut dann weh und der Schmerz vergeht wieder. Auch die Kränkung zum Beispiel durch die Po-Ebene, ich habe da einen Tag lang oder einen halben Tag richtig geweint als Mann, weil mir das dann so nahe gegangen ist und weil man halt dann so ein bisschen austrocknet in der puren Hitze da im August. Diese Phasen gibt es schon, aber die sind dann trotzdem in allem und im Rückspiegel betrachtet heilsam.
Ich würde gerne auf einen Unterschied kommen oder das ansprechen, nämlich in der Qualität von Erfahrung. Gibt es da einen Unterschied für dich, was das alleine unterwegs sein betrifft oder was das mit anderen unterwegs sein betrifft?
Das ist eine oft gestellte Frage. Was ist besser, alleine oder mit anderen? Meine Antwort ist immer, es ist anders. Aber ich weiche der Frage jetzt nicht aus. Ich durfte einmal 3 Wochen in Bad Gastein verbringen bei einer Kur und dort habe ich eigentlich alles, was ein Algorithmus hat, weggegeben. Und dann habe ich mir die Zeit gekauft, diese deutsche Zeitung, die große da, und habe das aufgeschlagen, weil das ist natürlich haptisch. Und da ist am zweiten, oder es war der dritte Tag, innen drin ein ganz großes Plakat gewesen, wo drauf gestanden ist, nur ganz simpel, wer bist du, wenn du mit dir alleine bist? Und das ist die Frage, wenn man alleine unterwegs ist. Es ist aus meiner Sicht die anspruchsvollste Form und auch die, wo du am meisten auf dich selber zurückgeworfen bist. Ich kann mich erinnern, wie ich durch Österreich gegangen bin, 2004, da bei Weidhofen an der Yps bin ich so bergauf gegangen und da sind 2 Radlfahrerinnen nachgekommen. Und wenn man mal 18, 19 Tage gegangen ist, da hat man dann schon ein normales Gehtempo, da geht schon was, da muss auch eine Radfahrerin, die hat ja näher gekommen langsam. Und dann, wie sie auf meiner Höhe waren, haben sie gesagt, und wo kommst du her? Und ich habe gesagt, aus Bregenz. Und die eine hat es richtig vom Fahrrad runtergeworfen, hätte ich mal gesagt. Aber gestanden, was stimmt das? Ja, sage ich, bin da vor 18 oder 19 Tagen in Bregenz gestartet und gehe nach Rust. Und die zweite Frage war von ihr, ist es nicht fad so alleine? Und ich habe dann, glaube ich, gesagt, das kommt auf dich drauf an. Wenn du ein fader Zopfen bist, ist fad. Und sonst ist es auch noch für sich interessant.
Ich habe ja eine Vermutung, selber nicht zu erfahren, muss ich gleich dazu sagen. Aber ich vermute, dass ich, wenn ich alleine unterwegs bin, auch offener dafür bin, was auf mich zukommt oder was mir entgegenkommt. Liege ich da richtig?
Ja, unbedingt. Mhm. Man ist auf sich selber geworfen, also mit jeder Entscheidung, mit jedem Tun. Ich kann mich selber loben und ich kann mich selber vielleicht, wieso, warum warst du so dumm, bist dort abgebogen. Da hat man niemand sonst, auf dem man das... Und gleichzeitig wird man wirklich extrem geöffnet auf das, was rund um dich stattfindet. Du bist dort, du wartest oder du gehst und hoffst Leute, die kommen oder hoffst, dass du sozusagen die Karte so lesen kannst. Es ist ein ganz anderes Geöffnetsein, als wenn man zu zweit, zu dritt oder in einer größeren Gruppe ist.
Das Pilgern hat ja auch in unserer sogenannten westlichen Welt wieder eine enorme Renaissance erlebt. Wie erklärst du das oder was glaubst du, was da in uns Menschen offensichtlich angesprochen ist und warum ist das für viele Menschen jetzt wieder so bedeutsam geworden?
Ich glaube, dass der Mensch heute, das wissen wir, dass er über 60% eigentlich eine Orientierung sucht. Und der Mensch heute auch erlebt in der ganzen Algorithmuswelt und die sozusagen sehr extrinsisch funktioniert, spürt er oder sie schon eine Innenwelt, eine tiefe Sehnsucht nach einer inneren Weite. Und ich glaube, das ist der tiefste Grund, Orientierung, vielleicht an Übergängen etwas zu finden. Und warum pilgern und nicht irgendwas anderes? Das ist, glaube ich, Bewegung. Also Bewegung, Movement hat eine ganz besondere Auswirkung auf den Menschen. Und ich bin fest überzeugt, das Gehen, also das Gehen und gerade das Weitgehen ist die Geschwindigkeit der Seele. Also ich glaube, viele Menschen, die leben nicht in einer Balance zwischen der Außenwelt und der Innenwelt in ihnen selber. Dass sie sozusagen diese Balance wieder finden, was die Innenwelten betrifft und was die Außenwelten betrifft. Wir sind extrem außenweltorientiert und Leute spüren dann, das kann es aber auch nicht sein und was ist da dahinter. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere, glaube ich auch, warum Leute gehen, ob es jetzt ganz gleich welche Pilgerwege, das ist eigentlich eine Erfahrung, die wir als Christen oder Christinnen ja haben, dass so uns Gott sozusagen im Fremden entgegenkommt. Also ich weiß nicht, obwohl es so viel Fremdenfeindlichkeit gibt und die Leute irgendwie gewarnt werden und durch alle politischen Programme Ausgrenzung sozusagen fast zur Normalität geworden ist, was ich extrem schädlich und als Schande direkt empfinde, Gott ist immer im Fremden uns entgegengekommen. Und diese Sehnsucht der Weite und dieses vielleicht Erahnen, dass da das Göttliche in mir wachgeküsst wird oder auch wachgerüttelt wird, wenn ich dem Fremden begegne. Das ist vielleicht, was die Leute auf die Wege führt. Und aus meiner Sicht dort sehr zentral, das ist auch durch mein ganzes Leben, Gastfreundschaft erleben. Nämlich eine Gastfreundschaft, die nicht jetzt wieder geplant ist durch alle Facetten durch, so wie man Tourismus kennt, sondern wirklich diese schöne Gastfreundschaft, dass man aufgenommen wird, dass einem geholfen wird, dass einem etwas begegnet, was ich bisher nicht kannte. Da könnte ich jetzt auch viele Dinge erzählen. Die waren aus meiner Sicht für mich immer eine Bereicherung. Und ich glaube, diese Sehnsucht spüren die Leute.
Du hast jetzt eh schon ein bisschen vorweggenommen, meine nächste Frage, weil ich sozusagen auch rekurrieren wollte auf den Schatz unserer christlichen Tradition, wo das Pilgern durchaus auch eine wesentliche Rolle immer gespielt hat und spielt. Gibt es da noch Impulse, du hast genannt Gastfreundschaft, was wir aus diesem Schatz unserer Tradition da auch noch schöpfen können? Begegnung mit dem Fremden hast du genannt.
Ich glaube, das Erste ist die Gastfreundschaft. Ich glaube, ich habe in vielen, zum Beispiel Klöstern, aber nicht nur in religiösen Häusern, sondern auch in ganz normalen säkularen Häusern, sehr viel Gastfreundschaft erlebt. Ich glaube, das Zweite, was ich glaube, ist diese Räume. Du begehst kirchliche Räume oder spirituelle Räume anders, wenn du im Gehen kommst, als wenn du mit dem Bus angekarrt wirst. Ich bin oft einige Male schon nach Mariazell gegangen und gehe jetzt nächste Woche auch mit meiner Frau vom Burgenland herauf am Mariazeller Weg. Ganz ehrlich, ich habe immer persönlich ein bisschen Animositäten gehabt zu dem Ort Mariazell, weil das so viel Prunk, Gold und so weiter hat. Und habe immer auf der Gemeindealpe oben dann mein Pilgern beendet und bin dann hinuntergegangen. Wie ich durch Österreich gegangen bin, war ich am 21. Tag in Mariazell. Da hat mich von dem überhaupt nichts gestört. Weil ich zu Fuß so weit auch geleert war, das ist wie wenn ein Sack, so das Pilgern sage ich öfter, nimm deinen vollen Lebenssack, mach ein Loch hinein und geh, das rinnt aus. Da wirst du ganz leer und das hat viel mit deinem eigenen Inneren, mit deinem eigenen Inneren zu tun. Also diese Räume, die sich auftun, die wir auch bereitstellen können. Ich bin jetzt mit dem Bus hergefahren zum Diözesanhaus. Dass die Schwester Rita von den Elisabethinen hat mir auch erzählt, dass bei ihnen auch immer wieder diese Anfrage kommt, dass Leute solche Dinge erleben wollen in Räumen und vor allem auch Rituale. Es geht, glaube ich, heute abends fährt eine weg mit dem Nachtzug nach Assisi, die geht dann nach Rom. Ich glaube, sie ist nicht wirklich kirchlich, aber sie freut sich auf eines. In Rom ist sie dann bei einer Klostergemeinschaft, wird sie untergebracht sein, wo sie segnen und die Pilger auch salben. Das ist für mich auch so. Also man spürt ein bisschen, also Gastfreundschaft, die Begegnung, auch die Räume, die dann in besonderer Weise wirken und vor allem auch Rituale. Also das ist unser Schatz, den wir auf den Wegen zum Beispiel anbieten können.
Hat eigentlich dann alles auch sehr viel zu tun mit sinnlichem Erleben. Ne? Und wunderschön, wie du das beschreibst. Du bist ja nicht nur Pilger und Weitwanderer, sondern auch Pilgerbegleiter. Du begleitest auch zum Beispiel Männergruppen, auch bei uns in der KMB. Gibt es da Unterschiede in deinem Erleben, ob du mit gemischtgeschlechtlichen Gruppen unterwegs bist oder mit reinen Männergruppen?
Wenn ich mit Gruppen unterwegs bin, muss ich ganz ehrlich gestehen, dann achte ich als Pilgerbegleiter oder als Begleiterin oder Guide der Gruppe, je nachdem, wie man das bezeichnet, immer darauf, dass die Geschlechterfrage nie zu einer Art zu Witzen kommt oder dass man sie in der Geschlechterfrage sozusagen irgendwie duelliert. Das gelingt mir immer, dass das von Beginn an keine Rolle spielt. Und so sehe ich auch, wenn man mit einer Männergruppe unterwegs ist, dass, ich sage es mal, es gibt natürlich schon so quasi ein bisschen typischere Männer, sagen wir, da ist dann Leistung im Vordergrund oder sowas. Das schaue ich, dass das einfach leer wird. Also ich nehme jetzt keine großen Unterschiede in der Form wahr. Was mir aber ein Anliegen ist bei allen diesen Dingen ist, und das schüre ich, was nur irgendwie geht, dieses innere Gummiringerl, mit dem wir uns verbunden fühlen, wenn wir als Gruppe gemeinsam gehen. Also das ist, glaube ich, ganz entscheidend, und dass man auf Augenhöhe geht miteinander, dass jeder und jede auch ein bisschen das Tempo gehen kann, aber dass man in Verbindung bleibt, nicht militärisch, wer ist heute der Letzte, der noch treibt. Diese Modelle des Gehens miteinander, die habe ich komplett zur Seite geschoben, weil ich spüre, wenn man guidet und gut geht, dass die Leute, dass man eigentlich ein Tempo findet, das uns allen miteinander sozusagen irgendwie zugrunde liegt. Die Schnelleren lernen, die anderen mitzuziehen, und die Langsamen, das ist dann mein Tipp, hören dann auf zum Quatschen beim Gehen, weil es nimmt auch Energie und sie kommen so gut mit. Und außerdem in Gruppe ist es ganz, ganz entscheidend, dass diese Offenheit entsteht, in dieser Verbindung mit dem inneren Gummiringerl, die Offenheit entsteht, dass jeder und jede das erzählen kann und will, was in ihnen drinnen ist. Und das ist sehr interessant, was sie da zum Beispiel innerhalb von 2-3 Tagen auf einmal herausstellt und welche Lebensgeschichten sind. Und dann wird das alles viel, viel ruhiger. Es tauchen die Lieder auf, die man dann gemeinsam singt und solche Sachen. Also ich habe da wenig Programm oder wenige Impulse, vielleicht in der Früh einen Grundgedanken, aber ansonsten ist das Gehen, das gemeinsame Unterwegssein im Gehen, das Programm, das so viel hervorbringt.
Das bestimmende Movens.
Ja, genau.
Ferdl, du bist auch Präsident der Katholischen Aktion Österreich, die sich ja auch gerne Bewegung nennt. Männerbewegung, Frauenbewegung, Arbeiter-, Arbeiterinnenbewegung. Das Zweite Vatikanum spricht vom pilgernden Gottesvolk. Welchen Stellenwert hat für dich das in Bewegung sein, das Miteinander unterwegs sein in der Kirche?
Ich würde mal so sagen, das ist aus meiner Sicht und was ich einbringe und wie wir uns das auch jetzt so vorgestellt haben, geht von einer Sache aus. Wir sehen die Katholische Aktion Österreich mit den Gliederungen in der ganzen Vielfalt, auch dieser größten gemeinsamen Vielfalt, im Paradigma des Gehens. Also wenn der Papst oder das Zweite Vatikanum vom Volk Gottes spricht, dann ist es, meine Meinung, ist das nicht ein sitzendes Volk, ein sesshaftes Volk, wo man sagt, man hat sozusagen Stabilität vor allem im Auge oder dieses Kristalline des Lebens, dieses Sichernde dauernd, sondern wir haben uns entschieden, dass wir alle die Dinge, die wir betreiben, im Paradigma des Gehens, der Bewegung sozusagen sehen, entwickeln, auch Organisation entwickeln in diese Richtung. Also dieses Miteinander gemeinsam unterwegs zu sein, da muss man sagen, das Leben muss dann in einem Rucksack Platz haben, man kann sich gegenseitig helfen, aber im Grunde ist es ganz, ganz wichtig, nie, es kann langsamer sein oder schneller, aber das ist immer unser inneres Bestreben ist, die Dinge unterwegs zu sehen. Und auch nicht irgendwie, dass man dann Shuttle-Dienste sich besorgt und sich und solche Sorgen, sondern das Leben hat im Rucksack Platz und wir gehen das gemeinsam, so schaffen wir es. Vieles bleibt zurück, wenn man das im Gehen denkt, was wir vielleicht in der Sesshaftigkeitsphilosophie alles noch mitnehmen wollen, behalten wollen und so weiter. Und das ist eigentlich unser Zugang, wie wir KA als dieses vielfältige Netzwerk in dem kirchlichen Bereich einfach wieder, sage ich jetzt auch sehr offen, wieder mehr implementieren wollen, dass wir dort auch diesen Platz haben, um im Dienste des jesuanisch-christlichen auch zu wirken. Mhm. Wir spüren aber, das stimmt schon, das sage ich auch jetzt ein bisschen ungeschützt, dass das Institutionelle heute, ich sage auch, ein Hindernis ist, dass wir zu den Menschen kommen oder dass die Menschen mit uns mitgehen möchten oder auch bei uns etwas betreiben möchten oder selber im Rahmen von uns unterwegs sein wollen. Mhm. Ich persönlich glaube sehr, das wird sehr abhängen, auch in Zukunft, auch in 50 Jahren, ob das Christentum oder das christlich-jesuanische noch eine prägende Rolle spielt. Das wird an Personen hängen, die von dem beseelt sind, die von dem begeistert sind und die sich sozusagen ein Stück weit auch in die Gesellschaft vor allem einbringen. Wir sind nicht selbstreferenziell, es geht nicht um die Kirche, es geht um die Menschen.
Wir kommen da eigentlich zurück zu den Ursprüngen unseres jüdisch-christlichen Glaubens, ne? Die ja auch im Unterwegssein besteht. Ich komme noch kurz auf die Männerbewegung. In der Männerbewegung sind wir mittlerweile schon fast ein Dreivierteljahrhundert unterwegs. Im Oktober feiern wir heuer das 75-Jahr-Jubiläum. Was braucht es deiner Meinung nach für Weichenstellungen und Initiativen, damit die KMB auch 100-Jahr-Jubiläum der KMB feiern können?
Ich glaube, was wir verlieren werden oder auch schon lange verloren haben, ist im Grunde dieses Stände- oder statusmäßige Denken in unserem Zusammenhang. Also, und das, glaube ich, wird es nicht gehen. Ich persönlich, und deswegen engagiere ich mich auch bei der katholischen Männerbewegung, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir so Solidarfelder haben, wo eben Männer miteinander auch das Leben gestalten. Und inspiriert aus den biblischen Geschichten und inspiriert und auch in den Räumen, die wir vielleicht zur Verfügung haben, da meine ich jetzt nicht nur die gebauten Räume, sondern auch die Ritualräume etc. des Kirchlichen. Es geht also, glaube ich, dass wir so Solidarfelder für Männer oder Wirkfelder für Männer aufmachen. Und in deiner Signatur, Wolfgang, lese ich ja sehr schön, du gehörst zum Team Männer. Also das ist für mich ein sehr schöner Gedanke, nicht nur jetzt für euch da hier im Büro, sondern einfach das Team Männer. Ich glaube, unsere Gesellschaft braucht, und ich rede immer eher von Gesellschaft als von Kirche, weil es ein Dienst an der Gesellschaft ist, unsere Gesellschaft braucht, glaube ich, solche Orte, wo ein Team Männer sozusagen zusammenkommt und hilft, dass wir die gesellschaftlichen Herausforderungen auch bewältigen. Ich persönlich sage immer, der Mensch braucht im Grunde drei Dinge. Er braucht Anerkennung und Wertschätzung. Der Mensch braucht sinnvolle Tätigkeit und Rituale als zweites. Und der Mensch braucht vor allem Zugehörigkeit und Solidarität. Und in diesem Geist kommt eigentlich die katholische Männerbewegung den Menschen, vor allem auch den Männern, entgegen. Weil in solchen Teams, Gruppen oder Initiativen oder so, kann ich eigentlich ein Stück weit Wertschätzung empfangen. Ich bin eingebunden durch ein sinnvolles Tun, ein Engagement für etc. Und ich bin einer von denen, wo es heißt, du gehörst auch zu uns. Und insofern gebe ich, wenn diese Offenheit, dieses Geöffnetsein auf die Menschen von heute, was sie ja mittragen und was sie treibt, gegeben ist, gebe ich der katholischen Männerbewegung mehr als 100 Jahre.
Sehr schön. Ich sehe gerade, dass wir in unserem zeitlichen Rahmen schon leider wieder am Ende angelangt sind. Wir könnten da sicher noch lange spannend weiterreden, aber ich danke dir, lieber Ferl, ganz herzlich, dass du mich und somit auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen an deinen reichhaltigen und inspirierenden Erfahrungen, vor allem mit den Pilgern jetzt, auch hast teilnehmen lassen. Und ich habe gemerkt beim Zuhören und spüre das ganz deutlich wieder bei mir auch eine Sehnsucht wieder geweckt worden ist, mich wieder mal auf diese Erfahrungen des Pilgerns einzulassen. Liebe Hörer und Hörerinnen, Das war ein Interview mit Magister Ferdinand Keineder über das Pilgern. Unser Team würde sich freuen, wenn Sie auch bei den kommenden Folgen unserer Podcast-Reihe Was man bewegt wieder mit dabei sind. Es verabschiedet sich herzlich von Ihnen Ihr Wolfgang Bögl, theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung Linz.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt. Euer KMB Podcast-Team.